Ja, ich möchte eine Geschichte aus der Bibel noch in die Mitte stellen, und zwar überschrieben. Es hat eigentlich zwei Sachen. Am Anfang geht es darum, Gott hat vorbereitet die Wege. Und das passt eigentlich so gut, was du gesagt hast. Und das Zweite ist, Gott sieht einzelne Menschen. Und wir schauen vor allem heute zwei Frauen an, in der Apostelgeschichte, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Wir gehen mit dem Paulus und seinem Missionsteam auf die Reise. Und zwar sind sie ja, nachdem sie bei der ersten Missionsreise zurückgekommen sind, sind sie von Jerusalem wieder auf Antiochia gegangen, haben da den Brief, den sie mitbekommen haben, mit diesen Beschlüssen, dass die Christen, die nicht aus dem Judentum kommen, dass die nicht all die Gesetze einhalten müssen. Das war ja die Bestimmung, sondern nur ganz wenige Regeln. Und die haben sich riesig gefreut. Und der Paulus und seine Begleiter sind dann weitergezogen, sind dann wieder in die Städte gegangen. Lystra, Derbe, Ikonion, Antiochia, das sind die Städte, wo sie bei der ersten Missionsreise waren. Und dann auch Gemeinden entstanden sind und sie haben dort wieder die Leute gestärkt. Und dann haben sie weiter geplant und das ist noch spannend, wie es steht. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen. Ich habe es da ein bisschen angeschaut. Die verschiedenen Gegenden hier ein bisschen draufzeichnen, damit man es gut lesen kann. Genau. Wo sind wir gewesen? Da. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, also richtig Westen, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, ganz in Norden rauf. Aber auch das ließ der Geist nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Ende der Fahnenstange, da ist der Kontinent Asien fertig. Naht, spannend, wie Gott führt. Gott hätte auch ganz anders können, Paulus einfach sagen, wo er her muss. Er hat gesagt, ich will, dass du dort auf Troas runtergehst. Hätte er von Anfang an sagen können, aber Gott macht das nicht. Gott liebt es, wenn Menschen initiativ sind, wenn sie vorwärts stürmen, vorwärts gehen und etwas wollen. Und Paulus hat eine Leidenschaft gehabt und er hat Pläne geschmiedet. Und jetzt hat Gott das einfach so gemacht, dass er einfach eine um die andere Tür zugemacht hat. Wie das der Heilige Geist gehindert hat, das wissen wir nicht genau, aber auf jeden Fall ist es so passiert. Gott lässt Draufgänger vorwärts stürmen. Und er korrigiert dann schon. Ihr kennt vielleicht den Spruch, ein Schiff, das im Wasser ruhig steht, kann man nicht wenden. Nur ein Schiff, das fährt, kann man das Ruder rumtun. Also bei einem stehenden Schiff kannst du das Ruder rumtun, da passiert nichts. Nur ein fahrendes Schiff kann man kehren. Das ist häufig Gottes Wegführung, sehen wir auch da. Und jetzt kommen sie auf Troas. Genau. Manchmal führt Gott schon sehr speziell. Die sind wahrscheinlich auch frustriert gewesen. Die haben 3 Anläufe genommen und es ist einfach nichts gegangen. Ich hatte gerade gestern mit einem jungen Burschen das Gespräch gehabt und der hat jetzt eine Praktikumsstelle gesucht und hat eine Praktikumsstelle gehabt. Aber nach einer Zeit, das war so eine schwierige Struktur in dieser Firma, dass er gesagt hat, ich gehe kaputt und hat gekündigt. Und dann hat er jemanden getroffen, hat rein, das ist Gottes Weg, Gottes Führung. Und dann haben die miteinander etwas aufbauen und dann hat er, weil er eine Ausbildung macht im Hotelfach, hat er ein paar kritische Fragen gestellt, wie sieht das aus mit den Finanzen, wie ist das geplant und hat gemerkt, keine Ahnung von Finanzen, die das Geschäft anfangen will. Und noch Schulden, das hat sie von Anfang an nicht gesagt und hat wieder müssen können, jetzt steht er wieder da, jetzt ist er wieder arbeitslos gewesen, was ist los? Aber er hat unheimlich viel gelernt in dieser Phase, vor allem gelernt, wie man es nicht machen sollte, das ist auch noch gut. Und jetzt scheint es, dass eine neue Tür aufgeht. Und so kann Gott führen, das ist nicht einfach, weil wir Fehler machen, sondern das kann Gottes Art sein, wenn er uns führt, dass es zuerst ein paar verschlossene Türen und über Umweg geht. Und dann geht es weiter. Nachher, ich lese gerade nochmal, dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier, also einen Europäer, vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Sie sind dann in ein Schiff gegangen, sind übergefahren und haben die erste Stadt hinter sich gelassen, Neapolis, und dann sind dann direkt auf Philippi gegangen. Auch da einfach interessant. Offenbar ist das gar nicht im Fokus von Paulus gewesen. Sein Fokus war, hier in der heutigen Türkei, in diesem Bereich, das Evangelium zu verkündigen, in Richtung Griechenland. Das ist einfach nicht auf seinem Radar gewesen. Und da hat Gott auf eine besondere Art müssen zu ihm reden, dass er das gecheckt hat. Und dann kommen wir zu Philippi. Ich habe hier nur ein Bild von dem, was noch von Philippi übrig bleibt. Offenbar ist die Stadt später zerstört worden. Philippi war damals eine ganz wichtige Verkehrsachse gewesen. Also eine Stadt an einer wichtigen Verkehrsachse. Eine Stadt mit einer griechischen Kultur, mit der ganzen griechischen Götterverehrung und dieser Hochkultur. Und es steht aber auch, Philippi war eine Kolonie gewesen. Und zwar ist eine Kolonie, ist eine Siedlung, wo die Römer ganz viele römische ausrangierte Soldaten, also Veteranen, angestellt haben. Die Römer haben ja versucht, auch in Griechenland, ihre Macht dort zu zementieren. Und sie haben natürlich nicht dürfen die griechischen Städte besetzen, aber was sie haben können, sind Militärveteranen dort ansiedeln. Und die haben dann dort ihren Einfluss gehabt. Und Philippi hat auch römische Stadtverfassung gehabt und hat Steuerbefreiung gehabt. Also wir sehen, Philippi war eine wichtige, bedeutende Stadt gewesen, Multikulti. Aber für den Paulus halt schon unheimlich fremd. Er ist ja, wenn wir zurückgehen, ist er in Tarsus, das ist da, ist er aufgewachsen. Also die Gegend hier war ihm kulturell noch eher bekannt gewesen, aber das Philippi war für ihn schon ein sehr fremdes Pflaster gewesen. Und es steht hier, dass sie zuerst einfach einmal ein paar Tage dort geblieben sind. Zum Glück ist der Paulus nicht allein. Sie sind als Team, von dort weg steht auch der Wir-Bericht in der Apostelgeschichte, das heisst, der Lukas ist von dort weg auch dabei gewesen. Troasse weg, muss der Lukas dazu gestoßen sein, zu dem etwa Vierer-Team, wo sie miteinander geschafft haben. Aber das, ich stelle mir vor, das ist gar nicht so einfach. Du kommst da in eine fremde Stadt. Zum Glück hat es im ganzen Römerreich das Koinä-Griechisch gegeben, die Handelssprache, die alle gesprochen haben. Wenigstens hat man sich verständigen können. Das war schon mal gut gewesen. Und der Paulus hat immer, wenn er an ein neues Ort gekommen ist, hat er versucht, eine Synagoge zu suchen. Also er hat, weil er selber einen jüdischen Hintergrund hatte und das Evangelium ja auch eigentlich im jüdischen Kontext geboren ist, wenn du so willst, hat er immer versucht, zuerst jüdische Leute zu finden, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Aber in Philippi hat es keine Synagoge gehabt. Für eine Synagoge hat es damals mindestens 10 Männer gebraucht, 10 jüdische Männer. Und erst dann hat man eine Synagoge gründen. Das heisst mit anderen Worten, es hat keine 10 jüdische Männer in dieser grossen Stadt. Offenbar kaum einen jüdischen Einfluss. Und die sind total unsichtbar gewesen, aber er hat schon vermutet, dass es Juden hat. Und er ist dann ein bisschen rundherum geschaut. Sie haben überhaupt eine Woche haben sie sich einfach Zeit gelassen, um einfach einmal schauen, was ist da überhaupt. Und ich weiß nicht, wie sie untergekommen sind. Ich nehme an, es hat dort auch Herbergen gegeben. Das hat es schon in der Geschichte von Jesus gehabt, in der Weihnachtsgeschichte. Also Herbergen wird es schon gehabt haben. Man konnte niemand unterkommen. Aber das kostet natürlich auch. Das ist alles noch relativ eine aufwendige Angelegenheit gewesen. Und sie sind dann auch ein bisschen um die Stadt herumgegangen und dann hat er gesehen, Am Sabbat gingen wir vor die Stadt an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Aus jüdischer Sicht müssen wir sagen, ja, es hat nur Frauen dort gehabt. Keine Männer. Religiös, vom Religiösen her sind die jüdischen Frauen doch nicht ganz gleich gestellt gewesen. Ich meine, das Zeichen, das Bundeszeichen von der Beschneidung ist nur an den Männern vollzogen worden, den Buben. Und die Frauen haben nicht den gleichen Stellenwert gehabt. Und man hätte jetzt können sagen, ja gut, also du, ich glaube, wir ziehen weiter, das hat keinen Sinn. Aber der Paulus hat eine neue Einstellung bekommen. Er beschreibt das im Galaterbrief: Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave oder freie Person, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Er hat gewusst, in Jesus ist eine absolute Gleichwertigkeit da und sie haben diesen Frauen das Evangelium verkündigt. Und das hat ja übrigens auch Jesus. Wir sehen, Jesus hat ganz viel auch mit Frauen Gespräche geführt. Zum Teil haben sich deine Jünger sogar gewundert, dass er mit dieser Samariterin am Brunnen geredet hat. Jesus hat die Frauen genau gleich wertgeschätzt wie die Männer auch. Und das hat der Paulus übernommen, hat ihnen das Evangelium verkündigt. Und ich denke, es ist auch gewaltig, was Gott mit Frauen macht. Wenn ich höre, was die Aukje erzählt hat von Südafrika, wo es fast keine Vaterfiguren herum hat, wo die Frauen eigentlich die ganze Last tragen und Gott schafft mit Menschen, die für ihn offen sind. Und dann steht etwas Wunderbares. Eine dieser Frauen, sie ist Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Herrn, an den Gott Israels glaubte. Thyatira, die Stadt, ist auch dort, wo ich vorhin auf der Karte gezeigt habe, im Bereich dort von Asien. Die Stadt kennen wir von der Sendschreibe der Offenbarung, da kommt sie auch vor. Genau. Auf jeden Fall aus dieser Stadt heraus stammt die Lydia. Und die Lydia, die war eine Geschäftsfrau. Offenbar war Thyatira der Ort, wo man die Farbe vom Purpur entdeckt und entwickelt hat. Purpur kommt von einer Schnecke. Ihr seht es da vorne auf dem Bild, das ist eine Meeresschnecke. Und die hat eine ganz kleine, feine Drüse irgendwo im Atemorgan und dann muss man die rausnehmen und das ist ein ganz kompliziertes Verfahren, ich tue euch das jetzt ersparen, bis dann da ein bisschen solcher Purpurfarbstoff da ist. Und das ist unheimlich kostbar gewesen. Es gibt verschiedene Zahlen, die konservativste ist, dass für ein Kilogramm Wolle zu färben, also das hat es gebraucht für so eine Tunika, die man hier sieht, die der römische Kaiser getragen hat, das haben 10'000 Schnecken müssen, wahrscheinlich das Leben lassen. Ich nehme es an, ich weiß es nicht genau, wie sie das geerntet haben oder ob die Schnecken weitergelebt haben. Aber auf jeden Fall kann man uns vorstellen, was das für eine kostbare Sache war. Also wir sehen, da ist eine Geschäftsfrau, die erst dann noch in der Modebranche zuhause, oder so quasi, im Handel und so bei den oberen 10'000 im Segment von den ganz Reichen, also ehrlich gesagt, die wäre nicht auf meinem Radar gewesen. Ja, das ist doch klar, deren ihre Gott ist sowieso das Geld. So eine reiche, wahrscheinlich reiche Händlerin, vergiss es. Aber so nicht bei Gott, die Frau, ihren Reichtum ist ihr nicht im Weg gestanden. Sie war suchend. Sie war selber nicht Jüdin. Sie ist nicht jüdisch aufgewachsen. Aber möglicherweise durch ihren Handel hat sie Kontakt gehabt mit Juden. Juden sind ja sehr bekannt zum Handeln bis heute. Und schon damals. Und möglicherweise hat sie ganz viel auch mit Juden auch gehandelt. Und dann hat sie sich interessiert für den Gott von den Juden. Und das ist ja auch spannend, gell? Im 5. Mose steht, so haltet nun und tut sie, also die ganze Gebot, denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Denn wenn sie all diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Lydia hat etwas von dem gespürt, dass der Gott der Juden, dass das ein Gott ist, wo sich es lohnt zu suchen. Und sie ist auf die Suche gegangen nach dem Gott. Und sie hat sich mit den jüdischen Frauen, die sich dort getroffen haben zum Gebet, hat sie sich auch getroffen und hat jeden Sabbat, wahrscheinlich hat sie auch am Sabbat ihr Geschäft gelassen, wie die Juden auch, und ist dort gegangen mit den anderen jüdischen Frauen zu beten. Gott hat ihr das Herz aufgetan. Gott hat die ganze Mission in Europa mit einer Frau angefangen. Ist das nicht schön? Das ist Wertschätzung. Ganz typisch, wie Gott handelt. Und dann geht es weiter. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Und dann, nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Und sie drängte uns, so dass wir einwilligten. Also, sie ist zum Glauben gekommen, hat sich taufen lassen, nicht nur sie, sondern alle, die in ihrem Haushalt waren, haben den Glauben auch angenommen. Sie war offensichtlich der Chef vom Haus. Ob ein Mann rum war oder nicht, weiß man gar nicht. Ob sie Witwe war oder wie, scheint überhaupt nicht wichtig. Da ist eine Frau, die eine starke Persönlichkeit ist, die weiß, was sie will. Und die, das ist eine freie Person. Und sie will Gott dienen. Sie hat ein Haus geschenkt oder anvertraut bekommen, wahrscheinlich ein grosses Haus. Und jetzt stellt sie das Haus zur Verfügung für die Gäste. Und ist das nicht genial? Jetzt hat das Missionsteam, wo ja eben, sie mindestens das vierte war, bis jetzt haben sie müssen irgendwo in einem Gasthof übernachten und sie und haben wohl kaum einen Raum für sich gehabt. Und jetzt haben sie eine Basis gehabt. Jetzt haben sie einen Ort gehabt, wo sie immer, wenn sie wieder zum Einsatz gegangen sind, haben sie wieder nach Hause kommen. Ist das nicht wunderbar? Gott sorgt für die Missionare durch die starke Frau. Und jetzt schauen wir noch einen Kontrast an. Ganz, ganz eine andere Person. Es geht weiter. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern und mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem Fort: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging es viele Tage. Vielleicht ist das schon für damals eher das typische Frauenbild, eine Frau, die einfach muss dienen, nicht eine freie Person ist. Und das war ein besonders armes Wesen. Die war von zwei Seiten versklavt. Auf der einen Seite hat sie einen dämonischen Geist in sich gehabt. Das ist eine furchtbare Sache. Dämonen sind Wesen. In der Bibel steht relativ viel von Dämonen. Das sind Wesen, die als Engelwesen geschaffen worden sind und dann zusammen mit dem Satan abgefallen sind von Gott. Und die sind irgendwo, die warten auf ihr Urteil. Irgendwo haben sie wie kein Leben in sich und sie suchen Kontakt zu Menschen und versuchen Menschen, in Menschen hineinzukommen und durch irgendwelche magische Handlungen oder abergläubische Handlungen kann man in Kontakt kommen mit dämonischen Wesen. Und weil die dämonischen Wesen unbedingt den Kontakt zu Menschen suchen, bietet sie manchmal Sachen an, zum Beispiel die Fähigkeit, wie es hellsehen. Und die Frau hat jetzt die Fähigkeit gehabt, also sie konnte hellsehen, sie konnte in die Zukunft schauen. Aber das war nicht eine göttliche, prophetische Begabung, sondern das war von einer Macht, die sie versklavt hat. Das steht da ganz klar. Und zudem war sie noch eine Sklavin, die hat ihren Herren gehört. Und das ist schon furchtbar. Einfach versklavt. Das heisst, ihre Herren haben gut verdient durch sie. Also die ist gehalten worden, fast wie ein Stück Vieh. Vielleicht durch ihre Fähigkeiten hat sie nicht mehr so WC putzen. Vielleicht hat sie es ein bisschen besser gehabt wie andere Sklavinnen. Aber und wahrscheinlich haben sie jemanden geprallt. Hey, wir haben den einen hier, die kann die Zukunft voraussagen. Aber ihnen ist es vor allem um das hier gegangen. Also die Frau war ihnen etwa so viel wert gewesen. Im allerbesten Fall wie für eine pure gute Kuh, oder? Die ist schon wert. Und deren schaut man auch, gell? Aber wenn sie keine Milch mehr gibt, ja, dann ist der Wert vorbei. Das ist einfach da wirklich furchtbar unmenschlich. Oder wenn man zum Beispiel ein gutes Werkzeug hat, das man verehrt und wo man hätschelt und macht, oder ein gutes, schönes Auto, oder? Wenn es kaputt ist. Wenn es nicht mehr läuft, dann hat es keinen Sinn mehr. Und das ist das Brutale auch in dieser Sklaverei, dass der Mensch an sich keinen Wert hat. Es geht nur um die Rendite. Es gibt auch bei uns Menschen, die so Fähigkeiten haben, können die Zukunft voraussagen, hellsehen oder irgendwie. Viele machen das freiwillig, verdienen noch gut dabei, machen das aus Überzeugung, aber dennoch hat das irgendwo langfristig einen hohen Preis, weil die Mächte, die dämonischen Mächte, die Menschen Fähigkeiten verleihen, die verlangen nachher aber auch den entsprechenden Preis. So Menschen werden je länger, je unfreier verschlossen. Für den Glauben eine furchtbare Geschichte. Wird immer zwanghafter in der Regel. Irgendwann kommt die destruktive Energie von dieser geistigen Macht dann eben doch führen und holt den Menschen ein. Jetzt die Frau da, das ist noch spannend. Sie schreit hinter dem Paulus und seinen Mitarbeitern nach. Und was sie sagt, ist ja eigentlich super, oder? Das heisst, es ist nicht sie, die das schreit, sondern es ist eigentlich die dämonische Macht, die durch sie durchritt. Und ja, wir haben eine praktische PR, das gibt Aufmerksamkeit. Also die haben gar nicht mehr viel mehr predigen. Andererseits steht gar nichts, dass in dieser Zeit die Leute zum Glauben gekommen sind. Und es ist noch erstaunlich, wie lange der Paulus zugeschaut hat. Vielleicht hat er gehofft, dass sie zum Glauben kommt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit hat der Paulus einfach hat das nicht mehr ausgehalten und hat nicht mehr können zuschauen. Genau, das wäre das da gewesen. Er hat nicht mehr können zuschauen, bis Paulus schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. In diesem Augenblick verließ der Geist die Frau. Was spannend ist, der Paulus redet nicht mit dieser Frau. Er hätte ja auch können einfach sagen, so hör auf, ich verbiete dir noch weiter so rumzuschreien, weil wir wollen nicht Werbung durch eine böse Macht, sondern wir wollen wirklich das Evangelium verkündigen. Der Paulus hat gecheckt, das kommt nicht von dieser Frau selber, sondern das kommt von dieser inneren Sklaverei, von dieser dämonischen Macht. Und er wendet sich nicht an die Frau, sondern direkt an den Dämon, und befiehlt dem, die Frau zu verlassen. Und im Namen Jesus, im Namen von Jesus, müssen Dämonen weichen. Das ist schon zur Zeit von Jesus so gewesen. Schon interessant. Schon, wo Jesus predigt hat, haben die Leute, die besessen waren, haben geschrauert, du bist der Messias, du bist der Gottessohn. Und Jesus hat ihnen befohlen, schwieg, weil Jesus hat diese PR, diese Werbung nicht wollen. Und hat ganz viele Menschen befreit von dämonischen Mächten. Und das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Und das habe ich auch schon erleben dürfen. Es ist ein riesiges Geschenk, wenn Menschen, die so furchtbar versklavt sind, können frei werden. Können zum Glauben kommen und können frei werden. Jetzt ist die eine Sklaverei vorbei. Die Frau ist frei. Und ich kann mir vorstellen, dass sie selber angefangen hat zu leben. Dass sie aufgeschnuffert hat. Aber die andere Sklaverei war eben nicht vorbei gewesen. Es geht die Geschichte noch weiter. Ihre Herren haben gesehen, dass der Verdienst fertig ist. und sie haben sich nicht gefreut, dass ihre Sklavin jetzt frei ist. Das wäre eigentlich das Logische gewesen. Wenn die sich gefreut hätten, dass die Frau jetzt nicht mehr so knechtet und versklavt ist. Aber denkst du, sie haben nur ihren Verdienst gesehen und sie sind stinkensauer gewesen, dass der Paulus da den Dämon austrieben hat. Und es hat einen riesen Theater gegeben. Aber das schauen wir dann nächsten Sonntag weiter. Für Menschen ist die Frau wertlos. Aber für Gott ist das eine Persönlichkeit. Und er hat sie frei gemacht. Leider lesen wir nicht, was nachher weitergegangen ist mit dieser Frau. Ist sie zum Glauben gekommen oder nicht? Wir wissen es nicht. Vielmal bei Leuten, die dann zum Glauben gekommen sind, ist der Name erwähnt. Und da ist sie anonym. Von dort her habe ich befürchtet, dass sie vielleicht gar nicht zum Glauben gekommen ist. Das wissen wir nicht. Aber Gott hat ihr die Freiheit geschenkt. Also, gegensätzlicher kann es nicht sein. Auf der einen Seite Lydia, eine freie, starke Frau, die von sich aus auf der Suche ist, Jesus findet und dann freiwillig von Herzen Gott dient. Und auf der anderen Seite eine Frau, die nur eine Marionette ist, versklavt, in dem Moment auch Gott dient, wo sie da rausgeschrauen hat, aber nicht freiwillig. Das ist alles so versklavt. Und das ist der Unterschied. Und Gott hat beiden eine Chance gegeben zur Freiheit. Amen. Ja, Jesus, du bist gekommen, um uns in die Freiheit zu führen, nicht in die Versklavung. Und ich danke dir für die Geschichten, die so ungeschminkt einfach dargestellt sind. Für eine Lydia, die als erste Frau in Europa dich kennengelernt hat und mit dir den Weg gegangen ist und eine wunderbare Basis geschafft hat für einen geistlichen Aufbruch. Danke für das, was du dort gewirkt hast. Und du kennst aber auch Menschen, die versklavt sind. Wir kennen zwar nicht Sklaverei als Institution, aber wir kennen auch Menschen, die versklavt sind von geistigen Mächten. Und du weißt, wie tragisch das ist. Und wir wünschen uns, dass auch in unserer Gegend Menschen können heil werden und frei werden. Und danke, dass du das immer wieder machst, dass du Menschen in die Freiheit führst. Jesus, wir wünschen uns, dass dieses Evangelium Herzen erreicht und Menschen in die Freiheit kommen. Sei es da, sei es auch in Soweto, wo auch riesige Geschichten sind. Danke, bist du am Werk. Du siehst den einzelnen Menschen. Und du willst jedem so begegnen, wie er es braucht. Amen.